Abend. Guten Abend. Es ist schön mit der Brise, gell? Aber keine Angst haben davor. So, wir möchten heute Apostelgeschichte anschauen. Und ja, das ist eigentlich das Ende von dem aktiven Dienst von Paulus, weil er geht nach diesen zwei Kapiteln oder nach Kapitel 20, er macht noch eine kleine Reise und dann geht nach Jerusalem und wird dann gefangen genommen für den Rest des Buches. Das heißt, er wird dann viel Zeit haben zum Schreiben und Lesen, aber er wird nie mehr, also nicht mehr herumreisen, wie er jetzt macht. Und das ist auch eine Art Übergang für Paulus. Er weiß, dass er die Epheser nicht mehr sieht in Kapitel 20 und muss sich verabschieden. Und mit Tränen, ne? Sie weinen und umarmen einander, die Ältesten da von Ephesus. Und eine süße Gemeinschaft, eine schöne Gemeinschaft, kann man sagen. Als er sich verabschiedet und auch irgendwie noch die letzten Worte gibt für die Ältesten in Ephesus, diese letzte große Gemeinde, die letzte Gemeinde, wo er Pastor war und immer noch halt der Pastor über diesen vielen Gemeinden ist. Aber ja, in Kapitel 19, wir möchten erstmal schauen, sein letztes großes Werk, also die letzte Gemeindegründung, das war die Gemeinde in Ephesus und eigentlich die größte, kann man auch sagen, Gemeindegründung, wo er jetzt etwas länger bleibt, 3 Jahre, sagt er in Kapitel 20, Vers 31, dass er 3 Jahre da war und wirklich sein Herz als die letzte Gemeinde, auch wahrscheinlich, weil er jetzt Erfahrung hat, er war am Anfang ziemlich frisch und jetzt hat er schon viele Jahre als Pastor, wahrscheinlich jetzt etwas mehr. Er wusste mehr, wie er das anfangen und wie er das vollenden und lernen kann. Und ja, das ist auch ein Übergang, diese Zeit. Und das passt auch vielleicht auch für diese Gemeinde. Also die auch diese Zeit, wo jetzt etwas traurig ist, weil es einen Übergang gibt, aber natürlich Freude auch, dass Gott vieles gemacht hat und macht, wird noch viel machen. Aber ja, das sieht man auch, also die letzten Worte, eine von den letzten Worten von Paulus als Anfang im zweiten Timotheusbrief, auch die Vision von Paulus war auch, das weiterzugeben. Im zweiten Timotheusbrief, er schreibt an Timotheus, natürlich der Pastor, der eigentlich eher aufgezogen hat oder beigebracht hat, alles, was er beibringen wollte. Und er wusste, dass Timotheus ihn dann nachfolgt. Und Timotheus, er sagt Timotheus in 2. Timotheusbrief 2, dass er stark sein, also Vers 1, sei stark nun, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also das Nachgeben. Er gibt einfach diesen Dienst oder seinen Dienst, weil er jetzt weiß, dass er stirbt. Er sagt, dass er die Zeit seines Hinscheidens ist gekommen. Er weiß, dass er bald stirbt. Und er sagt, Timotheus, du musst das nehmen, also diesen Dienst. Und das musst du dann auch weitergeben an treuen Menschen, die dann auch anderen lehren. Das heißt, er sieht schon 3 Generationen quasi im Voraus und sagt Timotheus, ich gehe jetzt, aber du folgst mir und dann gibt es dann einen anderen, die dann noch anderen lehren. Also das heißt, er sieht ziemlich weit im Voraus. Er hat diese Vision auch, dass man muss die nächste Generation auch und die nächste Generation schon im Voraus hinaufziehen oder auch geben diese Lehre, damit sie das festhalten. Darum sind viele junge Leute weg von der Gemeinde, weil sie bekommen nie richtig die Lehre und sie bekommen dann auch nicht richtig die Betreuung und die Liebe und damit sie merken, dass das echt ist. Aber ja, Paulus hat das schon im Voraus. Er weiß genau, was er machen möchte. Und das wollen wir noch anschauen, diese letzte Worte von Paulus in Kapitel 20, aber zuerst diese letzte große Gemeinde, was auch für uns etwas zu lernen hat oder dass wir schauen können, wie er diese letzte Gemeinde gegründet hat und dann was passiert ist. Und dann Kapitel 20, dann seine letzte Worte und was er zu sagen hat über seinen eigenen Dienst. Aber ja, Kapitel 19 fängt an mit diesen 12 Leuten. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte. Er kommt jetzt nach Ephesus in Vers 1, Kapitel 19. Und er fand diese 12 Jünger. Und zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und offenbar hat Paulus gemerkt, etwas fehlt mit diesen Christen. Sie sind etwas anders oder vielleicht extrem trocken oder irgendwie keine Freude oder keine Liebe oder etwas fehlt. Und er sagt: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und ja, Heiligen Geist? Was ist das? Wer ist das? Und das haben sie einfach nicht gewusst. Und viele Gemeinden, das werden einfach nicht gelehrt. Es wird nicht darüber gesprochen, was der Heilige Geist tut und wie er führt und was er einfach wer er ist. Das ist eine Person, er möchte mit uns sprechen auch. Und man sieht, dass er nicht eine Macht ist oder eine Kraft, sondern er ist eine Person. Also die Jesus sagt, der andere Helfer, der uns helfen soll und leiten soll und sogar lehren soll. Und dann fragt er sie: Worauf seid ihr denn getauft? Und sie antworteten: Auf die Taufe des Johannes. Also Johannes den Täufer. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Und als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Und es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Und ja, man merkt hier diesen Anfang in Ephesus mit diesen 12 Leuten, wo er merkt, okay, er muss an Jesus glauben, das ist schon klar. Aber schau, er hat dann die Hände auf sie gelegt und dann der Heilige Geist ist dann auf sie gekommen. Und manche, die nicht glauben an die Taufe des Heiligen Geistes oder die Erfüllung des Heiligen Geistes, haben ein Problem hier, weil der Heilige Geist kam auf sie, nachdem sie an Jesus geglaubt haben und nachdem sie getauft, mit Wasser getauft wurden. Das heißt, es ist doch eine zweite Sache. Es passiert, manche glauben, sie werden getauft, alles passiert genau, wenn du glaubst. Aber immer wieder, durch die ganze Apostelgeschichte eigentlich, passiert das nachher. Oder es ist einmal gleichzeitig passiert mit Cornelius, mit dem sie haben geglaubt und der Heilige Geist kam auf sie und Petrus war so überrascht. Oh, wow. Aber normalerweise ist immer nachher. Und das wird hier für uns auch vielleicht bestätigt, dass das nicht nur damals und nicht nur diese zweimal, einmal in Pfingsten, einmal in Samarien und einmal bei Cornelius, das ist auch noch einmal hier in Ephesus. Und sie reden mit Zungen und ganz schön auch, aber die Sache auch, was man wirklich merkt, ist, das wird sicher die Kerngruppe der Gemeinde. Und sie sind jetzt bereit, sie sind vom Heiligen Geist jetzt erfüllt. Sie sind bereit, einfach das zu tun, was Gott in dieser Stadt machen möchte. Und ich glaube, es ist wichtig im Dienst, dass wenn du halt weißt, dass es gibt, diese Taufe des Heiligen Geistes, dass du danach fragst und bittet. Auch du kannst natürlich, es gibt auch viele Zeugnisse von Moody zum Beispiel und R.A. Torrey und verschiedenen, die sagen auch, die haben das ganz persönlich alleine in ihrem Zimmer einfach darum gebetet und haben dann empfangen, diese Taufe des Geistes. Und man merkt hier einfach, ich glaube, das ist die Kerngruppe der Gemeinde und die sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und die sind bereit. Und ich glaube, diese 12 haben wahrscheinlich, ich kann nur hier, es steht nicht da, aber ich glaube, diese 12 haben etwas geholfen in der Gemeindegründung. Und wie gesagt, auch vorher ein Team, so hat so viel gemacht, so viel geholfen. Aber diese 12 sind jetzt bereit, mit Paulus die Gemeinde zu gründen. Und er geht wie immer in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang. Und lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Und dann gab es wieder die Opposition, also diese Menschen, die dagegen waren. Und dann trennte er sich und dann redete hier täglich in der Schule von Tyrannus. Auch wahrscheinlich, viele glauben, in der Mittagspause. Es gab eine lange Mittagspause wie heute in Griechenland und glaube ich auch in Spanien, Italien. Das war wahrscheinlich dann eine Schule, wo dann eine Mittagspause offen war, weil Paulus spricht später, dass er Tag und Nacht gearbeitet hat. Das heißt, in der Pause, in der Mittagspause ist er hingegangen, hat wahrscheinlich dann in der Mittagspause diese 3-4 Stunden jeden Tag dann die Bibel gelehrt. Und die Menschen, die gekommen sind, einfach alle waren eingeladen, frei zu kommen. Und das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Und ganz toll. Und man muss auch merken oder hier fragen, wie haben die alle in der Provinz Asien das Wort des Herrn gehört, wenn nur diese eine Bibelschule diese Unterricht gegeben hat? So eine Frage, was glaubt ihr, dass die ganze Provinz, also Ephesus ist nicht eine Provinz, sondern eine Stadt. Und in der ganzen Provinz, also das war Kleinasien, ne, dieses ganze Gebiet, dieses südtürkische, diese türkische Südtürkei. Wie ist das passiert, dass ganz Asien, Provinz Asien, haben davon gehört? Geschäftsleute? Anderes Team? Okay, anderes Team. Andere Christen, vielleicht die 12, vielleicht, ja, Leute haben dann Hauskreise angefangen. Vielleicht, also sehr, sehr wahrscheinlich, er hat dann umherum dann Leute hinausgeschickt. Diese Leute, die dann vielleicht schon da gewohnt haben oder haben sie rausgeschickt, dass sie um die umliegenden Dörfer dann auch Leute unterrichtet oder die Bibel gepredigt oder gelehrt haben. Und ich glaube, das sieht man einfach schon, dass das einfach eine Methode, eine Sache ist, was immer wieder passiert, dass Paulus das so gemacht hat. Und später sagt er sogar, dass die ganze Provinz von Paulus beeinflusst war. Schau, Vers 26, dieser Mann, der gegen Paulus jetzt aufsteht und möchte ihn einfach verhaften lassen, er sagt: Ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asien dieser Paulus vielfach abspenstig macht, überredet und spricht, was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Und das waren diese Statuen, also diese silberne Tempel, also diese kleine so Figuren und so verkauft hat und hat viel Gewinn daraus, und jetzt kaufen die Leute nicht mehr diese Sachen, weil Paulus hat irgendwie gelehrt in der ganzen Provinz, dass das keine Götter sind. Weil offenbar ist das weit verbreitet, so wie zur Zeit von Spurgeon. Wer kennt das? Habt ihr von gelesen oder gehört? Seine Predigten wurden jeden Sonntag nicht nur in England, in London, sondern das wurde sofort mittels verschiedene Methoden aufgeschrieben und dann wurden auch in verschiedenen Sprachen, auch in Deutschland und in England, also fast ganz Europa, die Leute, die dann das gelesen haben, seine Predigten sofort am nächsten Tag oder am gleichen Tag dann schriftlich bekommen und haben gelesen. Also er hat so viele Menschen beeinflusst, nur durch eine Predigt. Aber das hat natürlich ein ganzes Team, eine ganze Mannschaft, eine ganze Dienstgruppe, also Menschen, die wirklich gedient haben, damit diese Predigten dann sofort in den Händen von den ganzen Menschen, das hat eine Erweckung durch ganz Europa gebracht, nicht nur England, sondern auch in Deutschland und verschiedenen Ländern, die davon bekommen haben, also diese Predigten. Aber ja, das war ähnlich auch mit Paulus, diese letzte große Gemeinde. Er wird sofort irgendwie auf die äußeren Gebieten dann einen Einfluss haben. Und das hilft natürlich diese Geschichte hier, oder zuerst, dass Gott viele Wunder gewirkt hat, sogar, dass die Schweißtücher und andere Tücher, die Paulus getragen hat, auch über die Kranken und die Krankheit gebracht wurde und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister führen. Also es hat offenbar viele, viele Wunder auch gegeben, die auch viele gewusst haben, das ist dann die Macht Gottes. Also die haben dann gesehen, dass Gott wirkt und Gott heilt und Gott hat die Macht über diese bösen Geister, diese Dämonen. Aber ja, diese tolle Geschichte auch mit diesen sieben Söhnen von Sceva. Und wo die haben versucht, auch Dämonen auszutreiben und sagen, im Namen, schauen Vers 13, im Namen des Herrn Jesus haben sie dann versucht, diese böse Geister auszutreiben. Sagen, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Und der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl, aber wer seid ihr? Und der böse Geist hat dann sie gestürzt, also ist auf sie gestürzt und überwältigte sie alle und richtete sie so, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Und das wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden und Griechen. Und ja, die Furcht des Herrn befiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde hochgelobt. Das heißt, es gab große Sachen, wo viele davon gesprochen haben. Und viele wussten, das ist wirklich von Gott, diese, was passiert ist. Und ja, Paulus, also Jesus kennt den Paulus, aber die sieben Söhne von Sceva sind alle unbekannte Namen von diesen Dämonen. Aber ja, das heißt, Gott hat das bestätigt, dieses Evangelium. Gott hat das auch benutzt und Gott hat das, es steht so, breitete auch durch diese Bewegung, wo alle die gläubig wurden, viele von denen, die gläubig wurden, haben dann diese Bücher gebrannt, diese Zauberei-Bücher. Und das haben sie öffentlich gemacht. Das ist sie natürlich mit einer großen Wirkung auf die Öffentlichkeit. Sie haben gemerkt, es ist was Großes, es ist was Tolles, diese Erweckung. Und jetzt werden diese Statuen nicht mehr verkauft. Also die ganze Geschäfte schließen, also die von diesen Göttern, diese falschen Götzen, die werden einfach alle, die mussten schließen, weil sie keine Kunden mehr haben. Und Paulus hätte sagen können, ja, warum verkauft er nicht Bibeln? Also könnte er auch gleich vielleicht dann etwas verkaufen. Aber ja, das ist auch bei vielen Erweckungen. Vielleicht habt ihr auch gelesen, wo die bei den großen Erweckungen es gab keine Kneipen mehr. Es gab Polizei, die nicht mehr Arbeit hatten. Es gab keine Verbrechen mehr und die sind alle zu einem Erweckungstreffen gegangen, weil die ganze Gesellschaft, die ganze Stadt hat sich geändert. Sogar die Polizei die mussten da eine andere Arbeit suchen, weil es gab nichts zu tun. Und das war in den Zeiten, in den 1800, also 1780 und diese, auch früher diese große Erweckungen in Amerika und auch war das, glaube ich, in Schottland und verschiedenen, in England. Und Wales heißt das, ne? Oder Wales. So, verschiedene Dinge. Und das ist auch, was Gott macht. Das sollte auch, ich finde, etwas, wofür wir beten sollen, dass Gott wirkt. Und natürlich ist es auch in den Herzen der Menschen passiert, wo sie sagen, ja, ich möchte auch nicht mehr so sein, wie ich vorher war. Das will ich nicht mehr machen. Und sogar die Geschäfte mussten schließen, wo das vorher weil diese Lehre, diese Verständnis, dass diese Statuen, die haben keine Macht, das sind keine Götter, das sind nur von Händen gemacht. Aber ja, das fängt diese große Aufruhr und dann Paulus muss gehen in Kapitel 20 oder er geht wieder auf diese Reise, was er vorgehabt hat und dann kommt wieder auf den Rückweg nach Jerusalem und gibt dann die letzten Worte hier in Kapitel 20 zu den Ephesern. Und ja, diese Sache hier in Kapitel 20 ist ja etwas traurig. Sie weinen, ne, am Ende, laut weinen und sie fielen Paulus um den Hals, weil sie wissen, dass Paulus sagt, sie werden mein Angesicht nicht mehr sehen. Er wusste, dass er nicht mehr kommen würde. Das war irgendwie diese letzte Dienst oder die letzte Tage, wo er weiß, ich werde dann, es gibt eine Änderung, ich weiß nicht was. Er war unsicher genau, was kommt, aber er sagte, sie werden mein Angesicht nicht mehr sehen. Aber ja, man merkt, diese letzte Gemeinde hat eine Wirkung auf die Gesellschaft, auf die ganze Provinz, auf die ganze Gebiet, nicht nur auf die Stadt selber, aber diese ganze Provinz haben sogar gesagt, niemand kauft unsere Waren mehr. Das ist, und sie waren aufgebracht und über Paulus, dass Paulus, ja, sie waren nicht so gescheit, nicht so gute Geschäftsmänner. Wie gesagt, sie hätten einfach Bibeln verkaufen müssen oder Bibelkassetten oder sowas. Weiß nicht, wenn es so viele Christen waren. Aber hier Kapitel 20, die letzten Worte, ist auch damit verbunden, auch in Ephesus, weil er hat 3 Jahre lang hier gedient in dieser Gemeinde. Er war sehr, sehr verbunden mit dieser Gemeinde. Er hat ein Herz, eine Liebe mit diesen Menschen und man merkt es auch nun nicht nur am Ende, sondern auch am Anfang. Er geht hin und ruft die Ältesten, Vers 17. Und als sie zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich die Provinz Asien gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es etwas, ich habe nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Ja, das ist, was er erst sagt. Ich bin gekommen auch vom ersten Tag an. Ich hab so mein Verhalten auch gezeigt, dass ich den Herrn gedient habe, auch mit Demut und mit Tränen. Also das war mit Liebe, auch mit Emotionen, mit Gefühlen. Er hat diese Menschen sehr lieb gehabt. Also hat die Gemeinde gekannt, hat sie ist sehr nahe gekommen. Und er hat auch als erstes irgendwie gesagt, auch als letztes, was er sagen möchte, diese Gemeinde, wenn man das so sehen kann, er möchte zeigen oder sagen, was ich euch sagen möchte, ist, dass mein Leben ein Zeugnis ist. Mein Leben, was ich gelebt habe, mein Verhalten, ne, wie ich bei euch verhalten habe. Und das ist auch, ich glaube, das Beste, ne, dass man weiß, 3 Jahre lang, das hat Jesus auch gemacht. Ich glaube, die Jünger haben nur gesehen, wie Jesus was gemacht hat, und sie haben das gelernt, indem sie das gesehen haben und gehört haben natürlich. Aber er sagt auch, ich habe gedient. Na, schau auf Vers 19, ich habe gedient. Das ist doulos, dieses ich habe einfach mit voller Hingabe gedient. Ich habe mit ganzem Herzen gedient. Und das ist ja, man merkt auch irgendwie diese Opfern. Das ist auch, er hat seine Zeit geopfert, er hat seine Energie geopfert, er hat alles gegeben. Das steht auch in Vers 33. Da er steht, dass er von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt habe, denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben, für mich und für die, die mit mir gewesen sind. Und ja, das ist eine tolle Sache. Ne? Paulus sagt, ich habe selber meine eigene Unterhalt bezahlt und die Missionare und die Leute, die mit mir fahren. Das ist erstaunlich, oder? Dass Paulus sagt, ich habe so gedient, ich habe so viel gearbeitet, dass ich meine Kosten bezahlt habe und die Leute, die mit mir waren. Und ein Beispiel, ein Vorbild. Er hat alles selber bezahlt und für die Mitarbeiter, für die da waren. Und er hat gezeigt, auch er wollte auch zeigen, dass man so arbeiten und sich das Schwachen annehmen muss, in Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, das selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das heißt, er wollte einfach geben, geben, geben. Das ist, was er hier sagen möchte. Ich wollte geben und geben und geben. Das ist einfach, was die Gemeinde sein soll. Manche glauben, die Gemeinde möchte von mir was haben, was nehmen. Aber Man sieht hier das Beispiel, die Gemeinde und die Christen im Allgemeinen sollen Dasein zu geben. Und das sagt Paulus, ne? Ich habe nichts genommen. Ich habe gar nichts genommen, ich habe nur gegeben, ich habe nur geopfert. In 1. Thessalonicher Brief 2, er schreibt an die Thessalonicher, dass in Vers 5, Kapitel 2, 1. Thessalonicher 2, 5, er sagt, dass er das auch als Vorbild auch gemacht hat. In Kapitel 2, Vers 5, wir sind nicht mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge, wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi-Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mutterlich gewesen, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. Und so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Und schau, das ist irgendwie das Herz. Und ich glaube hier auch, als er irgendwie sagen möchte, was ihm wichtig war, was ihm wichtig ist und was für die Gemeinde wichtig sein sollte, ist dieses Herz. Er hat ein Herz für sie, er hat eine Liebe für sie. Und er sagt, ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiten wir, um niemand unter euch Last zu fahren und predigen unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch, ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Das ist auch wie ein Vater. Er sagt, hey, ich war wie ein Vater, auch wie eine Mutter, wie ein Vater. Ich war eigentlich alles für euch. Ich wollte einfach euch wie eine Mutter die Liebe und zeigen, einfach das Leben geben, aber gleichzeitig auch wie ein Vater ermahnen und sagen, so sollt ihr bleiben auf diesen Kurs mit Jesus, auf diesen Weg mit Jesus. Und ja, das ist auch Teil, ich glaube, sein Leben. Das gehört einfach zu seinem Charakter, seine Eigenschaft, was er auch weitergeben möchte und sagen, so ist das. So soll das sein. Auch in 2. Thessalonischer Brief, Kapitel 3, er sagt was Ähnliches. Am Ende von 2. Thessalonischer Brief sagt er auch, wie viel er gearbeitet hat, als er da auch in Thessalonich war. Aber in 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 6, er sagt, wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr uns nachfolgen sollt, denn wir haben nicht unordentlich bei euch gelebt, haben auch nicht umsonst Brot von jemandem genommen, sondern mit Mühe und Plage haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um keinen von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir das Recht nicht hätten, sondern wir wollten uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachfolgt. Und diese tolle Vers in Vers 10, denn schon als wir bei euch waren, geboten wir euch, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ganz toll, ne? Aber er sagt, ich bin ein Vorbild, ich möchte, dass er das auch sieht. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Es sind manche Menschen, die arbeiten, ihr kennt vielleicht solche Menschen, die arbeiten. Ich habe ein paar Leute in der Gemeinde, sie arbeiten und arbeiten und dann haben keine Zeit für Gott, weil sie so viel Arbeit haben. Aber Paulus, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, er war nicht verheiratet, aber und keine Kinder. Aber er war Tag und Nacht in der Arbeit und dann am Tag, wahrscheinlich in der Mittagspause, 3-4 Stunden Bibelstunden geben. Und jeden Tag, also mit Mühe und Plage hat er gezeigt, so soll das sein, damit du genug hast zu schenken, zu geben. Und das kann natürlich die Herzen von Menschen aufmachen, wenn du gibst, wenn du zeigst, hey, ich kaufe dir was oder ich gebe dir was oder ich zeige dir etwas, ich weiß nicht, zum Geburtstag oder man ist gebend und nicht geizig. Aber hier Paulus möchte in dieses letzte Kapitel sagen, so schau auf mein Leben. Ich war dienend und das verbunden mit der Lehre. Er hat gezeigt, die Liebe durch das Dienen, also durch das alles, was er gemacht hat. Und ja, für uns ein Vorbild, dass manchmal sind wir vielleicht etwas faul, aber wir sollten das nicht so sein. Gott gibt uns die Kraft. Und schau auch, was Paulus über sich selbst sagt in 1. Korinther Brief 15, wo er sagt, er beschreibt, was er im Vergleich zu den anderen Aposteln gemacht hat. Ich glaube nicht, dass er hier irgendwie angibt, aber er sagt, ich bin doch der Geringste. Also ich bin in Vers 8, Kapitel 15, Vers 8, es steht, dass zuletzt von allen ist er auch von mir, also Jesus hat als eine unzeitige Geburt gesehen worden. Jesus hat, also Paulus hat Jesus gesehen, wie als eine unzeitige Geburt, bis so später als die anderen Apostel. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und ganz lustig, er sagt, ich habe viel mehr gemacht als alle anderen Apostel eigentlich. Ne? Aber ich war es nicht, es war Gnade Gottes. Aber es stimmt, wenn du denkst, wie viel er gearbeitet hat und wie viel er dann gezeigt hat. Und als Beispiel, jeden Tag, er hat dann ein sehr hoher Standard, was er sagt, ich mache das für Gott. Und für uns einen Tag etwas zu tun, am Sonntag oder vielleicht Donnerstag, also für uns, wir haben Bibelkreis am Donnerstag und Dienstag. Und wir haben schon ein paar Tage, aber oft ist das so viel für viele Leute, das kann ich nicht, ich habe keine Zeit. Aber er zeigt, was wir sein sollten oder wonach wir streben können, ist, dass wir einfach voll hingegeben sind zu Gott. Und manchmal ist das diese halbe Hingabe, was nicht so genau das ist, was sein soll. Und es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Es steht auch, ne, dass Paulus nicht sagt, warum magt ihr mehr? Aber es ist auch natürlich aus Liebe und aus Gnade hat dann Paulus ein Beispiel gegeben, ein Vorbild gegeben für uns, dass er auch mit Demut, er sagt, er hat gedient mit Demut. Und mit Tränen, ne, mit dieser Emotion, mit diesem Gefühl, mit dieser Liebe zu den Leuten. Und das war einfach eine Hingabe, was gezeigt war durch seine Arbeit und durch seine Zeit. Und ja, das merkt man auch, dass Paulus für uns ein Vorbild ist, wonach wir noch vielleicht schauen können, was er gemacht hat. Und was natürlich Jesus verspricht als Belohnung für uns, alles, was wir für ihn machen, es wird belohnt, sogar ein Glas Wasser. Wenn du ein Glas Wasser gibst, ne, im Namen eines Jüngers, du gibst, Jesus sagt, das wird belohnt, und das ist eine ganz kleine Sache, aber wenn du jemanden aufnimmst, wenn du etwas für Gott tust und er sagt, es wird belohnt, und denkst du mal nach, wie viel das belohnt wird. Ich kenne Leute, die arbeiten in Firmen, und ich kenne jemanden, der arbeitet so in eine große Mobil, also in eine Telefon, Handyfirma, große Handyfirma, und er wird so viel bezahlt. Und auch alles, was er macht, wird auch sogar, wenn er nach Amerika fliegt, er kann wochenlang bleiben und es wird alles bezahlt. Und der Flug, erste Klasse, Flug, und dann, wenn er... Manchmal, er ist dann umgezogen und alles bezahlt, also alles, überbezahlt, zu viel bezahlt. Und wenn ich umgezogen bin, also ich weiß nicht, es wird nichts bezahlt. Und wenn ich wohin gehe, normalerweise, es ist sehr teuer und man denkt, Gott, man hört von, er erzählt auch die Hotels, also diese Fünf-Sterne-Hotels und was er gegessen hat und ja, ich kann einfach mit der Kreditkarte der Firma alles kaufen, bestellen, was ich möchte. Und Luxus pur, ne? Ich meine, aber im Vergleich zu dem, Gott, ich glaube, verspricht viel mehr und wird ob das wir jetzt das jetzt bekommen in dieser Arbeit, ist schön, wenn man diese so eine Arbeit hat. Aber Gott verspricht viel mehr. Belohnung, Belohnung, Belohnung. Es wird einfach alles belohnt. Und das, ich glaube, das soll uns auch irgendwie motivieren. Paulus war so motiviert, dass er, ich glaube, auch daraus auch gezeigt hat, was das heißt, einfach ein Diener Christi zu sein. Jemand, der dient Jesus und nicht Menschen und hat sonst nichts im Kopf, dass er etwas will oder keine richtige Motivation hat für Gott, sondern hat andere Motivationen. Aber ja, erstens sieht man, er sagt, schau auf mein Leben, schau auf mein Leben. Und das, hoffentlich tun wir das jetzt. Ne? Wir schauen auf sein Leben und wir schauen, was er sagt, schau, folge mir nach, ne? Wie ich Jesus nachahme, nachfolge, so folge mir, auch wie ich folge Jesus. Und das sagt auch nicht nur sein Leben, sondern auch seine Werke oder was er getan hat. Das war immer, also hat die ganze Zeit die Bibel weitergegeben. Das sieht man in Vers 20, ne, von Haus zu Haus, öffentlich. Er hat Hauskreise, hat öffentlich in der Öffentlichkeit einfach die Bibel weitergegeben, also verkündigt und gelehrt. Vers 27, er sagt, ich habe nichts unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das heißt, wie manche in der Calvary Chapel Bewegung sagen, dass die ganze Bibel damit bedeutet. Und deswegen hat man viel Arbeit, die ganze Bibel durchzugehen. Und manche Pastoren und manche Gemeinden haben die ganze Bibel durchgemacht, also mehrmals. Ich kenne solche Gemeinden, ich habe das schwer, weil ich kann, ja, manche Gemeinden haben 3, 4 Bibelstudien in der Woche. Ich habe nur 2, also am Sonntag. Und man kann nicht so 5 Kapitel durchmachen normalerweise am Sonntag. Aber so wie hier, diese Konferenz. Aber es ist einfach die ganzen Ratschluss, das heißt alles. Gott hat bei jedem Buch, also ich würde sagen, sogar jedes Kapitel eine Lektion, eine Lehre, das er weitergeben möchte. Er möchte sagen, hey, lerne von dir, das lerne von dem, lerne von dem. Und natürlich die ganze Bibel ist ein Ganzes. Es hat natürlich alles eine Verbindung, das sagt, okay, hier gibt es diese Geschichte und dann hier gibt es diese, hier gibt es diese, hier gibt es dann diese und man muss das zusammen auslegen. Man muss dann verstehen alles, was Gott sagt. Und deswegen ist das eine große Arbeit. Also 66 Bücher, soll man kennen, soll man lesen, soll man wissen. Und Paulus hat ja natürlich nicht das ganze Neue Testament da, hat er natürlich dann einiges geschrieben. Aber er hat gesagt, dass den ganzen Ratschluss Gottes, das Wort war natürlich das Wichtigste. Und dann Vers 30, es steht auch, oder 32, es steht, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seine Gnade. Er vertraut, dass sie noch im Wort bleiben, natürlich. Dass sie im Wort, und er weiß, dass er weggeht, aber er vertraut oder weiß, dass das Wort seine Gnade Macht, der mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Und ja, das sagte auch Timotheus. Das sagt er mehrmals, aber in Timotheus, ihr kennt diesen Vers, wo er sagt zu Timotheus, du sollst das Wort predigen. Und das steht eigentlich mehrmals, aber hier sagt er ganz genau hier im 2. Timotheusbrief, Vers 2, predige das Wort. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie selbst Lehre aufladen, nach denen die Ohren jucken. Also sie werden einfach das nicht ertragen. Sie wollen dann abwenden. Sie werden abwenden, die Ohren von der Wahrheit und sich den Fabeln zukehren. Und er sagte, sei nüchtern und den anderen leide willig und tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, denn ich werde schon geopfert. Und er sagt auch von ihm, von sich selbst, ich werde geopfert und dann sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Aber ja, das ist auch diese Betonung auch und diese Einfluss des Wortes, was er weiß, das Wichtigste ist. Und er sagt auch, dass er wachsam sein müssen, auch mit dem, was mit der Lehre zu tun hat. Und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen, Vers 31. Das heißt, so ernsthaft auch hat er das genommen, ne, die Bibel zu lernen, die Bibel auch zu kennen und auch, dass er auch mit unter Tränen, also er hat irgendwie auch so mit Herz und Seele die Bibel unterrichtet und hat das auch sehr, sehr ernst genommen und dass diese Zeit auch, er sagt sogar Tag und Nacht, vielleicht hat er auch die Möglichkeit bei der Arbeit, weil wir wissen, dass er arbeitet Tag und Nacht, vielleicht hat er sogar in den Arbeitspausen oder ich weiß nicht, vielleicht hat er gesagt, ja, kannst ja mitarbeiten in ein paar Stunden, weil ich brauche eh einen Helfer, kannst ja mitkommen. Und hat dann, als er vielleicht diese Zelte gemacht hat, gleichzeitig dann vielleicht ein bisschen erzählt von der Bibel. Und schwer zu sagen, genau, aber er sagt, Tag und Nacht habe ich ermahnt, Tag und Nacht habe ich auch die Bibel, ich habe nicht abgelassen, das zu tun. Und ja, man sieht auch Vers 28, ne, dass er sagt, dass die Ältesten hier, die jetzt dieses Wort hören, sie sagen auch, er sagt auch, habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das heißt, auch dieses Wort weiden heißt natürlich Essen geben. Das kann auch übersetzt, ich glaube, in der Elberfelder Bibel. Es steht, er hat dich eingesetzt, zu Essen zu geben, also zu füttern, also wie Schafe. Und das heißt das Wort Gottes. Und er betont das mehrmals durch diese letzte Sachen, 4, 5 Mal. Er sagt, Bibel lesen, Bibelunterricht, Bibel, denn ich war einfach, das war, was ich gemacht habe. Und natürlich mit Liebe hat gezeigt, seine Aufopfern, seine volle Hingabe für sie und dass er auch so gelebt hat, dass sie gesehen haben, dass er hingegeben war, dass er ernst war und dass er ja auch die Zeit nimmt, egal wann, ja, er war bereit einfach zu dienen. Aber er gibt auch nicht nur diese Ermahnung zu weiden, also an den Ältesten, sondern auch zu schützen, ne? Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger um sich zu ziehen. Und darum sollen sie wachsam sein. Es gibt dann einen Feind. Also wir wissen, es gibt wie der Teufel geht umher wie ein Löwe und möchte uns verschlingen oder erschlingen. Das heißt essen. Ich glaube, das heißt ganz als Ganzes essen, oder? Also runterschlucken. Er möchte, wir haben einen Feind und natürlich, wir wissen, dass der Teufel keine Zähne hat. Das ist so wie ein Hund, der bellt und bellt, aber keine Zähne hat. Und er hat wirklich nichts an uns, aber er möchte uns verschlingen. Und er möchte gegen uns wie eine Löwe. Aber er sagt auch hier wie reißende Wölfe. Es werden kommen auch von der Gemeinde selbst. Das ist hier eine Prophezeiung. Er weiß, er kennt offenbar ein paar vielleicht, die irgendwie gegen ihn war oder gegen die Lehre und auch selbstsüchtig oder was auch immer, aber hat ein prophetisches Wort hier gesagt, es werden auch Leute unter euch aufstehen und werden dann versuchen, euch wegzunehmen von den richtigen Lehren und auch an sich selbst zu ziehen. Also diese Selbstverherrlichung von diesen falschen Lehren, die aufstehen werden, das lesen wir auch in Judas, im 2. Petrus, dass diese gekommen sind in der Gemeinde und haben dann Verkehrtes, einfach die Gnade Gottes in diese freie Sünde-Lehre verwandelt. Ja, du kannst sündigen, es ist so, du wirst vergeben und der Gnade heißt, du kannst alles tun, was du willst. Natürlich ganz falsch. Aber ja, füttern und schützen, ne? Diese Arbeit von einem Hirten, von einem Pastor sollte einfach da sein, wie er selbst gezeigt hat, ne? Füttern, also weiden, aber auch schützen. und dann leben. Also das Ganze ist ein Leben und das ist schwierig. Also wenn man das so denkt, wie Paulus diese ja, Tag und Nacht, ich glaube, das ist natürlich für jemanden, der Single ist, also der ledig ist, weil das ist dann schwer. Also verheiratet mit Kindern, ich habe ja, ich muss auch Zeit, man sollte auch natürlich unser Dienst, das steht im 1. Timotheusbrief, auch in der Gemeinde, der erste Dienst oder die wichtigste Sache ist, dass die Ältesten auch zu Hause gut die Familie einfach regieren kann oder wie es da steht, herrscht oder dass sie verwaltet, also dass er gut vorsteht als Vater und Ehemann. Und natürlich ist das wichtig. Und Paulus hatte diese volle Hingabe auch, weil sein Herz natürlich da war, aber auch, weil er ledig war. Man muss das auch in Acht also verstehen, dass das auch eine Sache ist, ne, dass die Familie sehr, sehr wichtig ist. Und da kann man nicht nur sagen, ja, das ist, manche haben ein Problem, in dem die Gemeinde wie eine Liebhaber ist, weil ich habe keine Zeit für meine Frau, keine Zeit für meine Familie, weil ich nur Zeit für die Gemeinde habe. Und es ist auch natürlich, wir sind Pastoren, also sind nicht verheiratet mit der Gemeinde, sind mit der Frau verheiratet. Und sehr wichtig zu denken, aber Paulus hatte natürlich diese Freiheit, das haben ledige Leute. Verheiratete Menschen haben mehr natürlich, wie er auch sagt, eine Pflicht, eine Verantwortung für die Familie, für die Ehefrau und natürlich, dass man das priorisiert, dass man diese Priorität. Aber ja, man merkt auch diese volle Hingabe von Paulus. Er sagt, ich bin da und schau auf mein Leben, schau, was ich gemacht habe und mache das Gleiche, mache das, was ich gemacht habe. Und das ist die Sache auch, was er früher sagt in 1. Korintherbrief, ne, dass er täglich stirbt. Da hat ein toter Mann, steht auch in Römerbrief 7, ne, dass ein toter Mann keine Wünsche hat. Ne? Wenn du tot bist, dann hast du keine eigenen Willen, hast du keine eigenen Wünsche. Und das war irgendwie die Sache, ne, dass wenn du dein Kreuz auf dich nimmst und Jesus nachfolgst, dann ist der alte Mensch gestorben. Du musst so sterben zu den alten Menschen. Und er hat es so irgendwie wortwörtlich genommen, indem er gesagt, okay, ich habe keine Wünsche mehr. Von meinen eigenen Wünsche. Alles, was Gott will, das tue ich. Er sagt auch da im Vers 4, in Vers 24 oder 22. Und nun siehe, durch den Geist gebunden, fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Und Vers 24, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinem Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen des Evangeliums von der Gnade Gottes. Und ja, er sagt, er ist gebunden. Ne? Er hat keine Möglichkeit, gegen den Willen Gottes etwas zu tun. Das sollen wir auch so sehen. Ne? Er so hingegeben. Er sagt, ich bin gebunden, Gott hat das gesagt, Gott sagt mir, dass ich gehen muss. Und auch wenn es ein Fehler war, manche glauben, dass es ein Fehler war von ihm, alle sagen, hey, du wirst gebunden werden, du wirst geschlagen, du wirst dann Probleme haben und Trübsal und alles. Und er sagt, ist egal, ne? Ich bin bereit auch zu sterben. Aber manche glauben, das war ein Fehler, aber ich glaube, das war kein Fehler. Er hat irgendwie gewusst, Gott hat mich dorthin geschickt. Gott hätte auch natürlich dann ihn befreien können. Er wird dann von Kapitel 21 bis zum Ende ein Gefangener. Er wird dann nicht mehr so, wie er jetzt sein kann, frei und herumreisen und Gemeinden stärken. Das sieht man auch, die Zeit ist vorbei. Wir wissen schon das Ende der Geschichte von ihm. Er wird noch also als Gefangener einfach nicht die Freiheit haben. Er muss jetzt, er weiß das irgendwie auch, dass es eine Änderung gibt, dass es einen Übergang jetzt ist an die Gemeinde. Er wird nicht mehr da sein, aber er ist jetzt auch, er möchte, dass sie das auch verstehen. Hey, du hast mich gesehen, du hast mich gekannt, du hast gesehen, wie ich gearbeitet habe, wie ich die Bibel einfach jeden Tag genommen habe, gelehrt habe. Das war für mich nicht nur oberflächliche Sache, es war jeden Tag, ich habe das gelebt. Und interessant, er sagt auch in Römerbrief, er lehrt nichts, er lehrt und unterrichtet nichts, was Gott nicht schon in ihm gemacht hat. Ist das nicht so unglaublich? Alles, was er lehrt, Gott hat das, es ist schon etwas, was er Gott in ihm gemacht, gewirkt hat. Und er lehrt sehr, sehr viel, also die ganzen Briefe. Er beschreibt, wie man als Christ lebt. Wenn du im Geist gehst, dann wirst du nicht im Fleisch wandeln. Einfach diese Früchte des Geistes. Und so ist es. Wenn du im Geist lebst, dann sollst du im Geist gehen, wandeln, leben. Alles, was du tust. Und er sagt, alles, was ich lehre, das hat Gott schon in mir gewirkt. Er hat das irgendwie schon einfach erfahren, wie Gott wirkt und wie Gott einfach in ihm das gemacht hat. Aber ja, er sagt, ich habe demütig gedient, ich habe gedient, ich habe gedient und ich wollte euch das einfach zeigen. Und wenn sie vielleicht mit Worten das nicht verstanden haben, dass du dienen sollst, sie hätten es nur denken können, ah ja, Paulus, jedes Mal einfach arbeiten, 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 unterrichten, 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 unterrichten. Und das haben wir auch vorgenommen als Eltern, Annika und ich, dass wir mehr den Kindern auch unterrichten. Wir haben irgendwie vielleicht ein bisschen vernachlässigt, wir möchten so Bibelversen und jede Woche so ein Thema haben, dass wir den Kindern mehr unterrichten, mehr, also jede Woche auch diese Themen wiederholen und sagen und damit sie auch verstehen, alles, was es vielleicht nur in der Gemeinde, vielleicht in der Gottesdienst oder Sonntagsschule, verstehen sie etwas vielleicht nicht. Aber was ich sagen wollte, wir möchten lernen, wir möchten einfach, Paulus sagt hier, hey, ich habe mit meinem Leben gezeigt, was das sein soll, worum es geht. Das heißt, dienen, arbeiten mit Liebe und nicht nur das, sondern volle Hingabe für euch und auch für das Wort. Das Wort unterrichtet Tag und Nacht. 3 Jahre lang habe ich nur die Bibel unterrichtet, die Bibel unterrichtet, die Bibel unterrichtet. Und ich sage das nur ein paar Mal, damit es die Bibel unterrichtet. Er hat die Bibel unterrichtet. Und das kann man leicht irgendwie als selbstverständlich nehmen. Oder ja, ich nicht so wichtig. Na, das ist das Erste, das Wichtigste. Und nicht nur das, sondern ein Leben, das das zeigt. Das lebe ich, das tue ich. Ich bin, wir sollen nicht Menschen sein von einer bestimmten Gemeinde. Ja, wir sind von Calvary Chapel, wir sind von dieser Gemeinde. Nein, wir sind Jesus People. Wir sind Bibelleute. Wir glauben, die Bibel, sind Christen. Und das hat nichts mit einer Gemeinde zu tun, das hat mit der Bibel, mit Gottes Wort zu tun, was Gott sagt. Das tun wir. Und das sagt er auch. Ne? Schau mein Leben und was ich gemacht habe und wie ich das gemacht habe. Und ja, ich möchte schließen mit einem Vers aus 1. Korintherbrief. Bevor wir aufstehen, kann man nur kurz anschauen. Kapitel 4. Und ein ganz toller Vers für einen sehr ausgebildeten Apostel, einen sehr ausgebildeten Ältesten wie Paulus. Und er sagt, ich denke, Gott hat uns, Vers 9, und ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte, denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Da möchte ich da aufhören mit den Resten der Vers, aber du kannst mal lesen. Schau, ich sage, ich bin ein Narr. Es ist mir egal, was Menschen, er sagt eigentlich damit, es ist egal, was Menschen denken. Und man kann viel damit bewirken, wenn man nur diese Aussage hat. Es ist egal, was Menschen denken. Ne? Weil manches machen wir, vieles machen wir, weil wir denken, ah, was würde er denken, was würde sie denken, was würde meine Eltern denken, was würde meine Freunde, Familie denken, wenn ich das mache. Aber er beschreibt hier seinen Dienst als Apostel und er sagt, hey, wir sind Narren. Also das musst du einfach mit von Paulus sehr, ich würde das mit einem Lächeln auch verstehen. Er möchte sagen, hey, Es ist mir egal, was Menschen denken. Ich mache, was Gott will. Ich mache das mit voller Hingabe und ich gebe mein Leben hin. Und so sollte auch so sein. Es ist, wie gesagt, nicht etwas Gesetzliches oder was man vielleicht Schuldgefühle haben soll, sondern es sollte einfach eine Sache sein von Liebe, von Verständnis der Gnade, von einfach Verständnis von Beziehung zu Jesus, wo Jesus diese Liebesbeziehung mit uns hat und möchte einfach uns benutzen, einfach diese ewige Belohnung. Und das sagt Jesus, ne, dass der Wille Gottes ist das, dass die Früchte tragen, viel Frucht tragen und dass die Frucht bleibt. Weißt du, was das heißt? Auf ewig, dass wir diese Früchte ewig und natürlich die Menschen, die zum Glauben kommen oder die Christen, die du ermutigt hast, mit denen du gebetet hast oder die Leute, für die du gebetet hast, die werden für ewig einfach auf belohnt und sie werden dankbar sein natürlich, aber sie werden auch, du wirst belohnt, dass du diese Menschen zum Reich Gottes gebracht hast und eine tolle Sache, aber ja, Paulus sagt, ich bin ein Narr, wir sind Narren um Christi willen, es ist einfach egal, was die Menschen denken und egal, wie viel Essen, er sagt auch weiter, wie viel wir zu essen haben und wie schön unser Zuhause war. Es ist am Ende natürlich egal, weil ich mache alles, was für Jesus ist. Und ja, Pastor Peter möchte noch nach vorne kommen und hat ein Wort, glaube ich. Deswegen wollte ich nicht viel zu lang gehen, aber. Ja, das ist halt das Leben von Paulus, also dieser Übergang, dieser Schluss von seinem Leben, wo er sagt, so ist das, so möchte ich euch mein Leben zeigen und sagen, so möchte ich euch sein. Und ja, ich möchte damit schließen und vielleicht mit Gebet, ich weiß nicht, wird es noch gut, lass uns dann beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch, Herr, für diese Sachen. Und ja, hilf uns, Herr, dass wir nicht denken, na, wir müssen wie Paulus sein. Ja, wir müssen das und das sein. Und, Herr, ich möchte auch bitten, dass wir einfach die Gaben benutzen, die du uns gegeben hast, wie es steht in Römerbrief, Herr. Wenn wir diese Gaben haben, dass wir das benutzen, Herr, im Leib Christi. Und Herr, ich bitte für uns, jeden von uns, auch die Gaben, die du gegeben hast und geben möchtest, Herr. Ich möchte auch. Wie diese Gemeinde angefangen hat in Ephesus, Herr, dass wir offen sind für den Heiligen Geist, dass wir offen für dich, dass wir offen sind für was du machen willst, wenn du halt, ja, wie diese 12 waren, einfach offen für dich und offen einfach das zu tun, was du vorhattest, Herr. Gib uns einfach diese Vision für das, was du willst, für unser Leben, dass wir einfach sterben zu unserem eigenen Willen, uns hingeben zu deinem Willen, dass wir dienen, Herr, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, aber mit freudigem Herzen, mit Freude, Herr, dass nicht einfach aus Zwang kommt oder aus Ärger oder sonst was, sondern aus Liebe. Und Herr, verwandle unsere Herzen, die sagen, nein, das will ich nicht machen, ich habe anderes vor. Herr, gib uns einfach diese Wünsche, dir zu gefallen, allem, Herr. Und auch Leute, einfach um uns herum ein Licht zu sein und zu leuchten, Herr. Und, ja, ich bitte einfach, dass wir das so sehen, Herr, dass wir diese Hingabe zu dir haben und nicht zu Menschen oder nicht zu einer Gemeinde, sondern zu dir. Wir möchten dir dienen, Herr. Wir möchten auch ja, für dich arbeiten, Herr. Wir möchten deine Angestellten sein, weil wir wissen, dass du der Chef bist, der König bist, Herr. Wir möchten dir dienen. Und hilf uns, Herr, das zu tun. Bitte, Herr, dass auch das in der Apostelgeschichte, was wir heute diese Woche angeschaut haben, dass es ja eine Inspiration wird, Herr, was du machen kannst, was du machen willst. Und ja, nicht, dass wir alles nachmachen, sondern dass wir einfach zu dir schauen und auch wissen, Herr, dass du alles machen kannst, Herr. Ja, segne diese Gemeinde, Herr. Wir bitten um deinen Segen, deinen Willen, auch in diesem Übergang, Herr, dass du Großes tust und dass du. Ja, auch mit diesem Leben von Peter auch zeigst allen ein Beispiel, ein Vorbild. Und gib uns mehr, einfach mehr von dir und überfließ. Wir bitten um diese überfließende Gabe des Heiligen Geistes. Ja, fließ nicht nur in uns, sondern aus uns wie ein Strom, lebendigen Wassers, Herr, wir möchten benutzt werden, Herr, für dein Königreich. Und ich bitte auch, Herr, für alle, die noch in dieser Zeit noch unsicher sind, Herr, gib uns deinen Geist in voller Ausmaß, Herr, und wie in Epheserbrief steht, dass wir gefüllt sind mit der ganzen Gottesfülle, Herr. Wir möchten erfüllt sein und möchten schauen, was du machen willst durch uns. In Jesu Namen. Amen.